Im dritten Teil mit Dominik Scherer zu seiner Musik der Netflix-Serie Die Schlange hören wir in den zweiten Q-Rein das Thema der Schlange. Es geht um einen 70er-Jahre-Hippie-Groove und Tonto, den größten Modular-Synthesizer. Herzlich willkommen zu Soundcast Filmmusik und Sounddesign. Mein Name ist Tim Heinrich. Ja, dann lass uns doch mal in den zweiten Cue reinhören. Mhm. Das ist, glaube ich, direkt das Thema von der Schlange dann, richtig?
Ja, eben. Das ist eigentlich das, was dann zum Thema wurde. Oder? Und ich kann da natürlich eben auch, ich könnte dir eben zuerst mal noch einfach spielen, was, und das Lustige an dem jetzt ist eigentlich, dass quasi gar nichts live dran ist. Irgendwie. Da ist nur ein Live-Element drin. Das weiß gar niemand. Erzähle ich jetzt zum ersten Mal.
Ja, super, da kann ich direkt das Ganze benennen. Hier. Großes Geheimnis bei Die Schlange.
Ja.
Du erfährst es als Erster.
Ja, also ich habe eigentlich Teile dafür aufgenommen. Da sind eben ziemlich viele die Flöten und so weiter, die sind ziemlich wichtig drin, aber am Schluss ging dann alles so schnell, da hatte ich gar keine Zeit mehr, die noch in den Mix rein zu tun. Aber es ist okay.
Also, ja, du bist auch selber Flötist und hast deswegen auch sehr viel Sounddesign mit Flöten gemacht. Ist das richtig?
Ja, obwohl ich spiele die selber nicht. Oder? Als Flötist muss man irgendwie die ganze Zeit üben und so, damit man gut bleibt und so. Und von dem, da habe ich die Disziplin nicht. Aber von dem her, aber ich kenne das Instrument natürlich gut und ich brauch einfach Flöte und so, und weil es gibt einfach auch super Players hier, die spielen das total gut und so. Oder? Von dem her, aber eben, das sind so Piccolos, etwa vier Piccolo-Spuren und Flöte, zwei Flötenspuren, Klarinetten und so weiter. Ja, das sind noch viel von dem. Aber wir können das mal, ich hoffe jetzt, das habe ich schon lang nicht mehr aufgemacht, dieses File. Ich hoffe, dass es jetzt einigermaßen so abspielt, wie es sein soll. Das können wir jetzt mal testen. Ja?
Ja, und das geht auch so in Richtung Steve Reich, Philip Glass, ne?
Ein bisschen, genau, ja. Also vor allem so, dass so der Rhythmus eigentlich und so, genau. Ja. Also so eigentlich habe ich am Anfang noch fast gedacht, dass man das so ein bisschen noch. Momentan ist es einfach so vier Viertel straight through die ganze Zeit. Irgendwie. Aber am Anfang dachte ich, man könnte das eher so. Oder dass es immer wechselt irgendwie, aber das waren den Leuten ein bisschen zu kompliziert irgendwie.
Ja, was ich auch interessant finde, dass du in einem anderen Podcast gesagt hast, dass das Thema der Schlange so ein bisschen das Apache ist. Wobei das Lustige ist, dass du ja oder ihr anscheinend noch nicht genau wusstet, für was wird das Ganze eingesetzt. Aber so kann man das natürlich dann ja auch wunderbar verkaufen. Dieses Arpeggio, dass man so ein Schlängel der Schlange dann irgendwie hat.
Genau, oder? Also ich habe mir das Thema eigentlich schon eben, dass es etwas Schlangenmäßiges hat, aber mehr aus der Perspektive von Knippenberg. Oder der, als der eigentlich die ganze Investigation macht und die Schlange schlängelt sich von ihm immer wieder weg. Oder das war eigentlich mehr so. Und von dem her klang das am Anfang auch anders, oder? Das klang mehr so westlich klassisch eigentlich. Und dann haben wir das aber mal, die hatten schon mal so Visuals oder für die Titelsequenz. Und dann haben wir verschiedene Sachen ausprobiert. Ich habe dann auch noch so, ich habe noch so Krautrock-Sachen gemacht, das haben wir auch versucht. Dann haben wir aber noch eben das Thema versucht und dachte, okay, das könnte gehen. Und das war dann, aber eigentlich war dann das der Vorschlag vom einen ausführenden Produzenten, dass wir das dann eher noch die Gongs und so weiter reinbringen, oder? Und das hat dann eigentlich auch funktioniert. Und darum, oder, da war ich dann eben gar nicht mehr in Thailand und so weiter. Und zum Teil sind das dann meine Samples, oder, die, worüber wir vorher gesprochen haben, von den Gongs. Und dann, das sind aber auch gewisse, sind einfach so, ich weiß nicht, was ist das, Sonic Couture und so weiter, oder verschiedene Samples von anderen Gongs sind dann auch noch mit dabei, oder?
Also da sind schon Live-Instrumente drin, die aber jetzt nicht extra auf den Track eingespielt wurden.
Genau.
Sodass du das meiste hier wirklich im Rechner gemacht hast.
Ja, das wichtige Element, und da war am Anfang mehr drin, und da haben wir, das hat wahnsinnig lang gedauert, und das war irgendwie kompliziert. Das sind diese Guitar Loops oder diese Backwards Guitar Loops. Also ich spiele da mal, wenn man das so zum Beispiel hier oder so. Oder diese Sachen. Oder das gibt so das Ganze dem ein bisschen so ein 70er Jahre Hippie Groove, oder? Und die anderen, und das sind. Und das ist so eigentlich ein bisschen inspiriert vom Beatles-Track Tomorrow Never Knows. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Aber das ist so, der so auch so ein bisschen, der fängt ein bisschen mit so einem Sitar-Drone an und so. Und das war so die Vision von John Lennon irgendwie, wie er da so und so was ein bisschen trippig, und Timothy Leary und so weiter. Und Paul McCartney hat dann aber zu Hause eigentlich so diese Loops gemacht, oder mit rückwärts und so weiter, oder?
Mm.
Und das war so, und das haben wir dann eigentlich auch gemacht, oder? Und das so, das sind noch mehr bisschen von, das ist eigentlich alles rückwärts und vor allem noch den Pitch ein bisschen geändert und so. Und das ist eigentlich noch ein relativ wichtiges Element, dass so wie das zeitlich irgendwie oder noch irgendwie in die richtige Periode bringt, oder? Eben, das sind auch wieder so Gitarrensachen rückwärts und so weiter, oder?
Ja. Genau, die waren am Anfang sehr, sehr gut hörbar, und die anderen geben dem wirklich diesen tollen Hippie-Charakter. Und hast du diese Melodien aufgeschrieben und dann umgedreht, dann aufgenommen und wieder umgedreht, oder wie sind diese Aufnahmen dann entstanden, oder waren das einfache Improvisationen, man hat die umgedreht und geguckt, ob das funktioniert, oder hast du aus den umgedrehten Aufnahmen wieder Töne rausgeschnitten und positioniert?
Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, also wir haben es tatsächlich, geschrieben und dann umgedreht, die Noten quasi, also die Musiknoten umgedreht, aufgenommen und dann die Aufnahme wieder umgedreht.
Ja. Das ist auch tricky. Und dann gab es ja nicht nur diese Gitarren, sondern es gab ja auch wirklich viel Musik, die ja klang wie aus den 60er, 70er Jahren. Ich weiß gar nicht, ob da Originalsongs dabei gewesen sind. Du hast auch in einem anderen Podcast gesagt, dass es eine Spotify-Playlist gab mit nachher 37 Stunden so an Temp-Music, wo du auch gesagt hast, du weißt gar nicht, ob du überhaupt alles gehört hast. Also wahrscheinlich nicht. Das ist ja der Wahnsinn, sich 37 Stunden durchzuhören. Da muss man auch noch gucken, so welche Tricks findet man gut. Hast du denn dann auch diese ganzen 70er Jahre, 60er Jahre Tracks auch geschrieben, die da zu hören waren? Oder war das eine Mixtur aus Source Music? Wie war das?
Ja, das war eigentlich, mit dem hatte ich nicht so viel zu tun. Das war nicht ich. Also gewisse Sachen habe ich dann noch gemacht, irgendwie, wenn man so im Club ein bisschen funky Musik hört und so weiter, das habe ich dann gemacht. Aber so die Songs, oder das sind auch relativ bekannte Sachen, so Led Zeppelin und Serge Gainsbourg und so weiter. Oder? Und ich habe so ein bisschen mitgeredet, aber das ist vor allem eigentlich die Arbeit und von Music Supervisor, oder weil vieles geht darum, denn wie man diese Tracks lizenziert und wie teuer das ist und so weiter. Oder? Aber für mich war es eben wichtig, dass die Musik, die Songs auch drin sind, oder? Das heißt, das hat mich dann eben vom Score her befreit. Denn da musste ich nicht mehr 70er Jahre im Score machen, sondern konnte etwas Moderneres oder etwas Zeitloseres machen, weil die Songs immer die Periode wieder, die Leute wieder daran erinnert und das ganze Setting. Oder?
Dein großer Traum war ja, den Tonto da einzusetzen, der ein großer Modular-Synthesizer ist. Ich habe den dann mal gegoogelt und das ist ja wirklich ein Riesenteil in so einem Halbkreis, wo Module von unter anderem jetzt, glaube ich, Moog sind oder Roland, ich weiß gar nicht, was da alles verbaut ist. Ich glaube auch.
Ja, und Arp. Ja.
Arp und Oberheim. Genau. Und du wolltest ja diesen fetten Sound haben und musstest den dann aber ja anderweitig nachbauen.
Genau. Also, war auch irgendwann, wir wussten auch, dass wir dann gar nicht mehr reisen können. Tonto wurde eigentlich in Los Angeles gebaut, aber ist jetzt momentan in Calgary in Kanada, oder? Und das eben letztes Jahr konnten wir dann sowieso nicht mehr reisen und so weiter. Aber ich habe dann eigentlich und eben, das sind irgendwie, obwohl das sind, wie du sagst, eigentlich Standardmodule von Moog und Arp und so weiter, oder? Aber weil, also ich glaube, mehr einfach die Leute, die dahinter waren, die haben irgendwie, die hatten eine gute Kreativität, wie sie für diese Patches, oder? Und wir haben dann da gewährleistet bei gewissen Sounds, oder wie die das hingekriegt haben. Und dann, also ich programmiere eigentlich auch noch gern Synthes, aber das wurde mir dann zu kompliziert. Und da habe ich eben, weil ich kenne einen Synthesizer-Programmierer, Stefan Bär, und tatsächlich ist der eben in Bangkok, oder? Und da haben wir schon dort eigentlich drüber gesprochen, oder? Also es ist eigentlich noch lustig, weil er ist auch Schweizer wie ich selber, aber ist auch schon irgendwie seit Jahrzehnten weg aus der Schweiz. Und er hat dann eigentlich diese Patches rekreiert in Zebra HZ, auch wieder, oder? Und das finde ich, das klang dann eigentlich ziemlich gut, oder? Und das ist so wie eigentlich eine andere, ja, so wie ein bisschen ein anderer Approach irgendwie. Also es hat dann eigentlich dem Ganzen so wie eine gewisse, so einen Surrealismus irgendwie reingebracht, oder? Diese Sounds.
Ich glaube, du hast noch einen dritten Cue vorbereitet, ist das richtig?
Ja, aber ich meine, wir haben jetzt da noch gar nicht richtig, also wenn du, oder, da ist natürlich jetzt viel drin.
Sorry.
Also wenn du noch das genauer anschauen willst, was da so drin ist, irgendwie.
Gerne. Es ist ja so interessant, ich höre ja viele Dinge gar nicht, die da drin sind, von denen du weißt, ne? Und dann weißt du aber, dass da noch ganz viele andere Dinge im Hintergrund sind, die sehr viel Atmosphäre zum Beispiel ausmachen.
Ja, ja. Und ich kann da einfach mal so ein bisschen die so Stems irgendwie spielen, weil da ist so viel drin, oder?
Ja.
Zum Beispiel nur mal so Bass-Stem klingt irgendwie so ein bisschen so, oder? Und so weiter. Das ist vor allem fast alles Repro 5. Und dann haben wir so, dann sind die ganzen Holzbläser. Oder und das sind eben ja ziemlich viele Piccolos und Flöten, Klarinetten und so weiter. Und dann haben wir die ganzen die Gongs und so. Das sind so.
Sind das eigene Samples gewesen?
Das ist eine Mischung, ja. Eine Mischung zwischen den eigenen und Library. Dann haben wir die Keyboards und so. Und was wichtig ist, und das kommt immer wieder, das sind Farfisa. Da sind jetzt auch wieder zwei Farfisa-Orgeln dabei. Und das sind so Orgeln, die wurden vor allem bekannt in den 60er Jahren. Die waren irgendwie günstiger produziert als Hammond-Orgel. Und das war auch ein ganz anderes System. Oder Hammond-Orgel war eigentlich auch dazumals ein relativ teures Instrument. Und Farfisa war viel einfacher gebaut mit Transistoren und nicht mit diesen Tone-Wheels und so. Aber ich finde, die hatten eben einen guten Klang. Vor allem hatten die so eine Helligkeit, die eine Hammond-Orgel nie hinkriegen konnte. Und Philip Glass hat die sehr oft gebraucht, oder? Und das ist so der ganze Sound aus den 70er Jahren mit Philip Glass und so, der hatte manchmal irgendwie 3, 4 Farfisa-Orgeln, die noch mitspielen, oder? Und das war dann. Das sind so die Sachen. Und dann sind noch Klaviere und so. Noch Marimba und so weiter. Dann
da ist schon viel los, ja.
Und dann noch so gesampelte Orchesterelemente, einfach mit so Hörner und Cellos und so. Oder so im Kontext klingt denn das so irgendwie so. Oder die ich finde, die sind noch wichtig, diese Elemente, weil die haben die spielen irgendwie so was Düsteres, das da unten noch irgendwie vorgeht und so. Und dann haben wir so einen ganzen Percussion Stems, das sind vor allem eigentlich, es gibt kein so ein Percussion Track, der durchgeht, sondern das sind alles nur Akzente irgendwie, das sind so einfach auf den gewissen Hits irgendwie so. Und so weiter. Was noch lustig daran ist, so die einen, die Gongs, die habe ich irgendwie von East-West Storm Drum 3. Und was ich dann herausgefunden habe, ist, all die chinesischen Gongs, anscheinend ist Wuhan, die Stadt Wuhan in China, ist eigentlich vor allem bekannt für seine Gongs, weil die haben schon seit 1000 Jahren machen die schon die besten Gongs im Kaiserreich China. Aber das war dann gleich die Gleichzeit, als der Coronavirus eben auch aus Wuhan kam letztes Jahr. Das war noch was zu hören. Das wäre so, es sind noch ein paar andere Instrumente, es sind noch ein bisschen Streiche und
ich,
so weiter.
Ich finde das jetzt mit der Farfisa interessant, weil mir da zuerst beim Hören nicht klar war, ist das ein Synthesizer-Sound, weil die oben eher wie ein Synthi klingt und unten klang sie schon fast wie eine Church-Organ. Aber ich habe da gehört, dass da eine Orgel ist. Finde es aber auch klar wieder interessant, dass du eine Farfisa genommen hast. Also da ist auch wieder ganz, ganz offensichtlich, dass du da auch sehr viel mit Konzept gearbeitet hast.
Ja, absolut. Also ich musste das erstmal noch recherchieren, weil ich wusste einfach nicht, wie Philip Glass diesen Sound hingekriegt hat. Und irgendwann habe ich dann mal so alte Fotos entdeckt, wo er dann mit seinen Farfisa-Orgeln und so. Und das war für mich immer so. Aber ich habe dann auch so die Scores eigentlich genauer angeschaut, oder? Und das war dann eben auch noch eben mit diesen Flöten, Piccolos, diese Mischung mit Marimba, Piccolo, Farfisa. Ist eben noch ungewöhnlich, oder? Für so eine Orchestration eigentlich, oder?
Ja.
Das muss man wirklich erstmal irgendwie sehen, wie das auf dem Notenblatt aussieht, irgendwie, wie das so zusammenspielen kann, oder? Und mir war es eben noch wichtig, dass eben, das ist so eine 70er Jahre Einfluss, aber es ist nicht so ein offensichtlicher, oder? Also der offensichtliche wäre jetzt so ein bisschen so Funky Guitar und James Brown Bass Lines und so weiter irgendwie. Und ich finde, das war dann eher, das ist dann so ein bisschen langweilig, oder? Oder so klischeehaft irgendwie. Und von dem her habe ich dann andere Elemente gesucht, oder? Und ich, also das können wir ja vielleicht jetzt spielen, oder? Ein anderes Element, das für mich irgendwie auch so aus den 70er Jahren, dass ich irgendwie, oder 60er, 70er Jahren, dass ich auch irgendwie modern und interessant fand, war, was irgendwie so aus Velvet Underground und Nico und so weiter rauskam. Also Velvet Underground einerseits hat Lou Reed zum Beispiel noch oft mit so einer gewissen Gitarrenstimmung gespielt. Ostrich Tuning nennt sich das jetzt. Das haben wir ab und zu gebraucht. Das klingt so fast ein bisschen so Sitar-mäßig eigentlich.
Das war die dritte von vier Folgen. In der vierten Folge hören wir in den dritten Cue rein, besonders in Harmonium und Gongs, und erzählt, was anders gewesen wäre, wenn er nicht in der Pandemie gearbeitet hätte. Wenn dir das Ganze gefallen hat und du mich unterstützen möchtest, dann kannst du mir einen virtuellen Cappuccino spendieren oder mir sehr gerne ein Feedback geben per E-Mail oder in der Facebook-Gruppe. Und natürlich würde ich mich auch sehr freuen, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst. Alle Links findest du in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.